Deutschlandfunk, Kultur heute.
Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen. Weiter schreiben nach der Flucht. Eine Plattform für Exilautoren. Weiter spielen, ein amerikanisches Theaterstück am Broadway. Weiter demonstrieren, was sagen uns die Ostermärsche? Und weiter blicken, eine Amsterdamer Gemäldesammlung schaut ins Leben des 17. Jahrhunderts. Dies sind unsere Themen, aber anfangen wollen wir mit bildender Kunst. Mit künstlerischen Methoden der Vergangenheit auf Phänomene der Gegenwart reagieren, das ist ein erprobtes künstlerisches Mittel. Sagen wir, der Fotograf Robert Mapplethorpe etwa benutzte Renaissance-Ästhetik, um Blumen, Vasen oder nackte schwarze Männer und das Milieu der schwulen Subkultur New Yorks in den 80er Jahren zu zeigen. Die zeitgenössische Malerin Ulrike Teusner zeigt im Bonner Künstlerhaus August Macke Menschen von heute aus der Mediengesellschaft mit Brillen auf der Nase, Smartphone in der Hand oder träumende Märchenmenschen, die feenartig unter Bäumen schweben. Sie tut das mit der starken Farbigkeit, den expressionistischen Malmitteln aus der Zeit August Mackes. Kreide, Tusche, Öl. Ihre Ausstellung heißt Schattenseiten. Anja Reinhardt traf die Künstlerin, sah ihre Werke im Haus des weltbekannten Malers, der 1914 im Ersten Weltkrieg nur 27-jährig fiel.
Spätestens seit Caspar David Friedrich ist der Leitgedanke der Malerei, dass ein Gemälde nicht das zeigen sollte, was ist, sondern das, was der Künstler in sich sieht. Also wie Gedanken und Gefühle ein Bild davon in uns formen, was wir die Wirklichkeit nennen.
Wir haben ja leider erschreckende Parallelen zu der Zeit vor 100 Jahren und das wird in den Werken von Ulrike Teusner sichtbar. Eben diese Nervosität, die sich bereits schon in ihrem ja sehr, sehr vibrierenden Zeichenstrich ausdrückt,
sagt die Direktorin des Macke-Hauses, Friederike Voskamp, die die 43-jährige Künstlerin Ulrike Teusner hierhin eingeladen hat. August Macke reagierte auf die Nervosität seines Zeitalters in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mit einer explosiven Farbigkeit. Sattes Grün, leuchtendes Rot und tiefes Blau bestimmen seine Werke, ursprüngliche Natur in urbaner Landschaft. Die expressive Farbigkeit findet sich ebenso in fast allen Bildern von Ulrike Teusner, die allerdings mit anderen Materialien, nämlich vor allem mit Pastellkreide, arbeitet.
Ich nehme ja oftmals sehr harte, kleine Pastellsticks. Das hat sich eigentlich aus der Kaltnadelradierung entwickelt, wo man ja sehr auf die Linie sich bezieht und sehr explizit und detailliert linienreiche Darstellungen macht und ich wollte das eben in eine Zeichnung übertragen mit Farbe und da haben sich diese harten Sticks perfekt geeignet.
Mit energischen Strichen entstehen so ihre Bilder. Porträts von Freunden im Nachtleben oder für ein Selfie posierend. Großformatige Landschaften, in denen Menschen eine eher untergeordnete, fast schemenhafte Rolle spielen. Leuchtendes Orange oder Pink wird von dunklem Grün oder Schwarz kontrastiert. Die Werke strahlen eine ambivalente Atmosphäre aus. Vielleicht, weil sie untergründig vermitteln, hier stimmt etwas nicht.
Es ist schon für mich so, dass das Dunkle, das nicht sofort Sichtbare, eigentlich auch immer das Spannendere ist in dem Bild. Und die Angst vor dem Dunklen, vor dem Unbewussten, ne, wenn man das irgendwie in den Bildern darstellen kann, dann kann ich auch meine eigene Angst, sagen wir mal, damit bearbeiten.
So die Künstlerin, die auch Fotografien so verfremdet, dass aus harmlosen Aufnahmen atmosphärisch dichte Welten entstehen. Teusner greift immer wieder auch Motive aus der Kunstgeschichte auf. Mal glaubt der Betrachter, einen Sternenhimmel von Van Gogh wiederzuerkennen, mal Rembrandts Ganymed in den Fängen des Adlers. Und immer wieder James Ensor, den Maler der Masken, auf den sich gerade heute wieder sehr viele Künstlerinnen und Künstler beziehen, offensichtlich auch Ulrike Teusner. Die Parallelen zu August Macke werden vor allem mit der Installation Eden betont, die im Gegensatz zu den mehr als 80 Arbeiten nicht im Neubau, sondern im ehemaligen Wohnhaus zu sehen ist.
Noch niemals herrschte eine derartige Finsternis.
Im Raum ist Dostojewskis Traum eines lächerlichen Menschen als Lesung zu hören. An der Seite hängt August Mackes und Franz Marcs Wandbild Paradies. Ein Dreiklang mit Teusners eigener Paradiesidee. In einer Glasvitrine ist eine Landschaft aus Trockenblumen und Pflanzen und Moos zu sehen, in der kleinste Figuren, noch nicht mal fingernagelgroß, ihr Unwesen treiben. Das sieht man erst auf den zweiten Blick in dieser doch eher unheimlich wirkenden Paradiesinstallation, die, so Teusner, eine echte Fummelei war. Ein schöner Kontrast zu den resoluten Kreidebildern. Und durch das Wandbild von Macke und Mark entsteht hier noch einmal eine interessante Verbindungslinie, wie Friederike Voskamp sagt.
Weil Ulrike Teusner eine wunderbare zeitgenössische Perspektive auf das expressionistische Schaffen von August Macke wirft, Brüche und Ambivalenzen entstehen und dadurch dann ein ja, ganz interessanter Dialog zu August Macke geschaffen wird, der fast wie so eine komplementäre Ergänzung funktioniert.
Ulrike Teusners Arbeiten zeigen eine Welt, in der nichts sicher ist. Das mag bei August Macke zumindest auf den ersten Blick weniger abgründig wirken. Aber Friederike Voskamp gelingt mit dieser Ausstellung einer zeitgenössischen Künstlerin auch ein Neuanfang im Macke-Museum, der dem Haus sehr gut steht.
Sagt Anja Reinhardt über Schattenseiten von Ulrike Teusner im Bonner August Macke-Haus. Zum 750. Geburtstag bekommt Amsterdam Besuch von der renommierten Privatsammlung der Leiden Collection mit Meistern aus dem 17. Jahrhundert. Darunter befinden sich allein 18 Werke von Rembrandt van Rijn. Die Ausstellung heißt deshalb auch ganz einfach von Rembrandt bis Vermeer. Zeigt im Hart-Museum Menschen und Alltag eben aus diesem 17. Jahrhundert. Städtisches, nicht prunksüchtiges Leben. Maler wie Vermeer porträtierten eben wohlhabende Bürger, lesende Frauen. Zu sehen ist, was sie zeigten, trugen, taten und auftischten. Im Mittelpunkt aber stehen die 17 Gemälde und eine Zeichnung von Rembrandt. Der US-amerikanische Geschäftsmann Thomas Kaplan hat seine Sammlung nach der Geburtsstadt des Malers benannt, die Leiden Collection. Kerstin Schweighöfer berichtet aus Amsterdam.
When I first saw the Minerva.
Für Thomas Kaplan ist sie die Mona Lisa seiner Sammlung. Rembrandts Minerva, ein Historienbild von 1635. Gut 1,40 Meter mal 1,20 Meter groß.
Minerva is, let's say, our Mona Lisa.
Der US-amerikanische Geschäftsmann, der durch den Handel mit Grundstoffen wie Gold und Silber zum Milliardär wurde, hatte das Meisterwerk 2008 bei einem Kunsthändler erworben. Bis heute kommt der 62-Jährige beim Anblick der in kostbare Gewänder gehüllten Minerva ins Schwärmen.
She is, well, divine.
Einfach göttlich, findet er.
She never fails to take my breath away.
Jetzt ist das Bild einer der Höhepunkte der Jubiläumsausstellung, mit der das Hart-Museum den 750. Geburtstag von Amsterdam feiert. Kaplan hat dazu so viele Werke wie noch nie zuvor aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt. Darunter alle 18 Rembrandts, die er besitzt. So viele wie kein anderer Mensch auf der Welt. Aber auch Arbeiten von Franz Hals, Jan Steen, Ferdinand Boll oder Jan Lievens, Rembrandts Jugendfreund aus Leidener Zeiten. Von Lievens sind zwei geradezu hinreißende Arbeiten zu sehen. Das berührende Porträt eines Jungen mit Turban und das eines unglaublich modern wirkenden Mannes, dem man auch zwischen den Museumsbesuchern begegnen könnte. Die 75 Werke sollen das Großstadtleben im 17. Jahrhundert widerspiegeln. Sie zeigen, was die Menschen zu Rembrandts Zeiten gegessen und getrunken haben, was sie anzogen, wie sie sich porträtieren ließen und was sie in ihrer Freizeit taten. Musizieren zum Beispiel, so wie die junge Frau am Virginal, der einzige Vermeer in Privatbesitz. Auch der gehört seit 2007 Kaplan. Dabei hatte es der Sammler damals eigentlich auf ein Rembrandt-Selbstporträt abgesehen. Es befand sich im Besitz von Steve Wynn, einem Casino-Besitzer aus Las Vegas, der während der Finanzkrise in Geldprobleme geraten war.
Er sagte, okay, ich verkaufe dir den Rembrandt, wenn du den Vermeer dazu nimmst. Ich erkannte sofort, dass der Vermeer die größere Trophäe war und es eine solche Gelegenheit nie wieder geben würde. Wir hatten einen Deal.
Entfacht wurde Kaplans Liebe zu Rembrandt und dessen Zeitgenossen, als seine Mutter ihn in New York zum ersten Mal mit ins Metropolitan Museum nahm, in den Raum mit den Rembrandts.
I was 6 years old.
Ich war 6 Jahre alt. Ich kann nicht genau sagen, was mit mir geschah. Aber Rembrandt ist ja der Maler, der mit seinem Pinsel unsere Seele zu berühren weiß. André Marot hat das einmal gesagt. Er muss auch mich berührt haben. Jedenfalls hat meine Mutter dann noch versucht, mich auch für moderne Kunst zu begeistern. Im MoMA. Aber das war eher eine traumatische Erfahrung. Ich verschränkte die Arme vor der Brust, schüttelte den Kopf und sagte, bring mich zurück zu Rembrandt. Und da war ich dann wieder glücklich.
And finding my place in that
happy zone again.
Seine Mutter hat ihn auch mitgenommen ins Amazonasgebiet, um Jaguare zu beobachten. So entstand Kaplans zweite Leidenschaft, die für große Wildkatzen. Um sie und ihren Lebensraum zu schützen, gründete er die Stiftung Panthera.
Here we have the very first Rembrandt.
Kein Wunder also, dass sein allererster Rembrandt, eine Zeichnung, eine Löwin darstellt. Unglaublich dynamisch und virtuos festgehalten.
Mein Händler sagte, ich habe hier was, das musst du unbedingt sehen. Meine Frau kam mit. Was denkst du? Fragte ich sie hinterher. Sie schaute mich nur an und sagte, Tom, es ist Rembrandt. Es ist ein Löwe. Und er ist schön. Für wen, wenn nicht für dich? Sollte es sonst sein.
If it's not for you, then who's it for?
Doch ausgerechnet von diesem Werk will sich Kaplan nun trennen. Nach der Ausstellung soll der Löwe unter den Hammer kommen, als teuerste Rembrandt-Zeichnung aller Zeiten. Jeden Cent will Kaplan für den Schutz seiner geliebten Wildkatzen einsetzen. Jener Leidenschaft, die noch größer ist als die für Rembrandt.
It's the only one.
Kerstin Schweighöfer war das aus Amsterdam. Genremalerei, viel Rembrandt ist da zu sehen im Hart-Museum. Friedenssehnsucht ist immer gut, aber jetzt heißt Pazifismus was anderes, nämlich verteidigungsbereit sein, aufrüsten, so, dass wir andere wirklich abschrecken. Das ist nicht von mir, sondern vom Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg. Es geht um die Ostermärsche nämlich jetzt im Folgenden. Im Zuge der Wiederbewaffnung des Kalten Krieges, der nuklearen Aufrüstung, da entstanden Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre auch die Ostermärsche aus einem antimilitaristischen, pazifistischen Geist heraus. Ich habe mit Thorsten Groms darüber gesprochen. Er ist am Peace Research Institute Frankfurt, dem Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, tätig. Er hat als Friedens- und Konfliktforscher sich mal die diesjährigen Aufrufe zu den Ostermärschen angeschaut. Das sind etwa 3 Dutzend an der Zahl, 100 Protestmärsche gab es etwa. Ihn habe ich gefragt, welche Themen werden denn darin schwerpunktmäßig angesprochen?
Es sind 4 bis 5 Themen, wenn man das zählt. Das erste Thema, was immer wieder kommt oder häufig genannt wird, das ist der Überfall Russlands auf die Ukraine. Ein zweites Thema ist die Gewalt Israel-Palästina. Das dritte, die Aufrüstung Deutschlands, die geplant und auch anderer NATO-Länder. Und dort vielleicht als 4. Thema noch zu unterscheiden, die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland. Dann kommen an manchen Orten noch regionale Bezüge.
Wo erscheint Ihnen das, was auf den ersten Blick unverdächtig ist, problematisch?
Also vielleicht einleitend, die Aufrufe lassen nicht immer klar erkennen, wer da jetzt einlädt und wer da spricht. Ja, manchmal ist das so ein anonymes Ostermarschbündnis vor Ort. Ja. Man kann dann aus den Inhalten vielleicht daraus folgern, wer das sein mag. Und ich vermute da 4, 5 Segmente, die deutlich sind als Organisatoren. Wir dürfen nicht von denen auf die Teilnehmenden schließen, das ist ganz so leicht. Da ist schon noch das klassische friedensbewegte, pazifistische Element und Segment da. Ich sage es mal vereinfachen, so Anhänger Gandhis, die aufrecht für Gewaltfreiheit eintreten und die auch da etwa keine Sympathie haben für autoritäre Herrschaft oder Diktatur, wie etwa bei Putin. Wir haben natürlich weiterhin das christliche Spektrum auch sehr breit aufgestellt. Ich sehe drittens ein ausgewiesen linkes Segment, was zu Ostermärschen aufruft, zwar auch Sympathien, Verständnis etwa für die russische Position deutlich wird. Und ein 4. Segment, was in Aufrufen erkennbar ist, das sind vielleicht Leute, die man als Anhängerin, Anhänger von Sacha Wagenknecht bezeichnen könnte. Was man nicht direkt findet, wird ja auch immer wieder diskutiert, sind ausgewiesene rechte Aufrufe. Die Teilnehmer gehen vielleicht zu den Märschen hin, aber viele Aufrufe sagen auch, dass diese Kreise ausdrücklich nicht erwünscht sind.
Wer sind diese sozialen Trägerschichten? Ich mache es vielleicht mal, damit es plastischer wird. Wir erinnern uns an die berühmte Hofgartendemo 1981. Das war auch mit Gesichtern verknüpft. Also da gab es einen Heinrich Böll, einen Erhard Eppler, Pastor Heinrich Alberts, Grünen Frontfrau Petra Kelly und andere. Dass das an Personen gebunden ist und von Gesichtern getragen wird, kann man, glaube ich, heute nicht mehr so sagen, oder?
Ja, mit der schwindenden Größe oder mit der geringeren Teilnehmerzahl ist es jetzt auch schwieriger, so führende Gesichter vielleicht zu erkennen. Es gibt noch die alten Veteranen aus der Bewegung, von denen man hört, die waren schon vor Jahrzehnten dabei, die haben nicht diese Prominenz. Also hier in Frankfurt gibt es jemanden, der ist, weiß ich nicht, jetzt hier in Hessen noch bekannt, aber die Namen, die Sie eben da sagten, das, glaube ich, ist jetzt schwer vergleichbar, da jetzt Leute hervorzuziehen. Ja. von dem, was ich als Friedensbewegung auffasse, das Netzwerk Friedenskooperative auch. Diese Organisation teilt diese Abgrenzung gegen rechts außen und legt Wert darauf, dass diese Inhalte nicht gewünscht sind. Was dann vor Ort einzeln passiert, ist ganz unterschiedlich. Also ich habe es auch aus anderen Orten noch gehört, dass es dann Paralleldemos gab, auch Gegendemos oder eben auch mit rechten Teilnehmern, aber auch aus anderen Spektren, also pro-palästinensisch, findet man jetzt immer wieder auch in den Medien.
Das heißt, Ostermärsche, wie wir sie bislang kannten, sind historisch.
Ja, sie finden dann doch jedes Jahr statt. Ne? Mal mit mehr oder weniger Aufmerksamkeit und in den letzten Jahren eben mit ein paar tausend Teilnehmenden nur. Also die großen Zeiten, die sind zurzeit etwa nicht gegeben, die sind vorbei. Das mag aber auch in den Inhalten liegen, dass die natürlich nicht die Anschlussfähigkeit haben wie vor einigen Jahrzehnten. Auch wie sich jetzt Teile auch der Friedensbewegung weiterentwickelt haben, auch inhaltlich weiterentwickelt haben. Ich habe es ja eben schon gesagt, etwa in der Sozialdemokratie oder etwa bei den Grünen. Dann bleibt jetzt auch teilweise nicht mehr viel übrig.
Genau, statt Kriegstüchtigkeit, Friedensfähigkeit. Das ist so ein merkwürdiger Slogan, ne?
Genau, das ist jetzt so einer der zentralen Slogans. Friedensfähig statt kriegstüchtig. Der ist so der Kontrapunkt jetzt auch dieser Aussage von Pistorius und anderen. Wir müssen uns wieder wehrfähig machen, kriegstüchtig machen, um damit den Frieden zu erhalten. Also nur dieser klassische Gedanke, man macht sich stark, um einen anderen nicht zu einem Angriff einzuladen. Die Gegenposition von vielen Friedensgruppen ist eben die, dass sie sagen, ja, wenn jeder sich stark macht, dann kann sich die andere Seite jeweils bedroht fühlen. Das führt dann Situationen zu Dynamiken, die leicht außer Kontrolle geraten können. Also das sind so die beiden Ansätze, die man auch immer wieder verfolgen kann. Hier wird jetzt einfach der Gegensatz aufgebaut von der Friedensbewegung, den jetzt unter anderem die Bundesregierung natürlich so nicht unterschreiben würde.
Sagt Friedens- und Konfliktforscher Thorsten Grohms. Morgen werden die Osteraktionen übrigens bundesweit fortgesetzt. Weiter schreiben, das ist eine literarische Plattform, die Autoren buchstäblich eine Stimme verleiht.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Seit 8 Jahren gibt's eine Redaktion, die tut, was sie im Namen führt. Weiterschreiben. Sie ermöglicht Autoren aus Krisen- oder Kriegsgebieten, ihre Tätigkeit im Exil fortzusetzen. Autoren aus den jeweiligen Ländern schlagen dann diese der Redaktion vor. Gemeinsame Lesungen, Übersetzungen, Honorare zahlen und weiteres vermitteln. Das tut Weiterschreiben, worüber Gerd Brendel jetzt berichtet.
Der Krieg macht die Lebensformen zeitnegativ, auch indirekt. Er beschleunigt Verwelkung, er lässt Kinder altern und den Tod näher kommen und vollzieht damit seine postapokalyptische Räumung.
Katharina Mischenko liest aus ihrem Text erste Gedanken an Heilung.
Auch den Unterschied an Erfahrung zwischen Menschen aus friedlichen und Menschen aus kriegsvergifteten Regionen könnte man sich als einen der Zeitlichkeiten vorstellen.
Nachzulesen ist der Essay der ukrainischen Schriftstellerin, die seit 2022 in der friedlichen Region Berlin lebt, auf der Internetplattform mit dem programmatischen Titel weiterschreiben.jetzt. Aber die Homepage mit den Texten ist nur ein Teil. Denn viel mehr als einfache Internetpräsenz wünschten sich befreundete Exilschriftsteller, egal ob aus der Ukraine, aus dem Sudan, aus Afghanistan oder Syrien, kollegiale Begegnungen, erinnert sich Annika Reich, die künstlerische Leiterin von Weiterschreiben im Zoom-Interview, gerade unterwegs auf Verlagssuche für ihre Autoren und Autorinnen.
Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass wir Tandems bilden zwischen geflüchteten AutorInnen und AutorInnen, die hier in Deutschland schon etabliert sind, und dass die mindestens 2 Jahre miteinander arbeiten, sich anfreunden, sich austauschen.
Die Zweier-Kollegen-Beziehungen sind auf 2 Jahre angelegt. Einige schreiben sich Briefe, andere nehmen ihre Gespräche auf, die dann auf der Homepage veröffentlicht werden. Mischenkos Essay erschien zum Beispiel in Bilder und Zeiten, der digitalen Beilage der FAZ. Neben dem Austausch mit deutsch schreibenden Kolleginnen und Kollegen verdankt die ukrainische Schriftstellerin der Initiative vor allem Begegnungen mit anderen Exilautoren.
Da bist du plötzlich Teil einer ganz spannenden neuen Community.
Gemeinsam auf Lesetouren zum Beispiel, die Weiterschreiben organisiert.
Auf einer literarischen Ebene begegnen die sich auf Augenhöhe,
sagt Annika Reich. Das gilt für deutschsprachige Schriftsteller, die lernen, dass ihre Tandempartner, wenn sie aus Syrien geflohen sind, Lektoren in ihrer Heimat nur als Zensoren erlebt haben. Das gilt umgekehrt für arabisch schreibende Autoren, Autorinnen, dass hierzulande vieles geschrieben werden, aber nicht alles vorgelesen werden kann. Vor allem nach dem Terrorangriff der Hamas 2023.
Bei den syrischen und palästinensischen Autorinnen gab es viele abgesagte Lesungen und die waren sich eine Zeit lang gar nicht sicher, ob sie überhaupt wieder auftreten dürfen, ob sie überhaupt wieder in die Lage versetzt werden, da mit Lesungen Geld zu verdienen.
Umso wichtiger ist da die Netzwerkarbeit von Weiterschreiben. Fast drei Viertel der knapp 100 Weiterschreiben-Exilautoren, Autorinnen hätten mittlerweile einen Verlag gefunden, sagt Reich. Das eigene Buch?
Das ist sozusagen die Sahnehaube. Darauf steuern wir hin, weil mit dem ersten Buch ändert sich ganz, ganz viel.
Für Bahram Moradi hat es über 30 Jahre gedauert, bis demnächst sein erster Roman auf Deutsch erscheint. So lange hat er in iranischen Exilverlagen veröffentlicht. Deutsche Verlage, Fehlanzeige.
Natürlich bekomme ich bestimmt 150 Briefe, mit diesen ganz berühmten zwei Sätze. Es passt leider nicht in unser Programm.
Dass jetzt das Gewicht der anderen, die Geschichte eines Teenagers, der Anfang der 80er Jahre in Teheran verhaftet wird, endlich auf Deutsch erscheint, liegt auch an Moradis Zusammenarbeit mit Weiterschreiben.
Die haben versucht, auch einen Verlag dafür zu finden und die haben Michael Krüger empfohlen.
Und dass Michael Krüger, der langjährige Chef des Hansa-Verlags, ein Vorwort zu Moradis Roman schreibt, hat die Verlagssuche entscheidend erleichtert. Moradi selbst saß 2 Jahre im Gefängnis im Iran, bevor ihm die Flucht gelang.
Ich will nicht vergessen, was in diesem Land passiert ist und warum es passiert ist.
Weiterschreiben sorgt dafür, dass Leser, Leserinnen hierzulande daran teilhaben können. Endlich. Denn wie sagt es Katharina Mischenko?
All diese Fluchterfahrungen sind jetzt auch Teil der deutschen gesellschaftlichen Erfahrung. Denn wir leben alle hier.
Gerd Brendel berichtete über Weiterschreiben in unserer Serie Klappt doch. Jetzt nochmal Literatur, aber für die Bühne. Der junge US-Dramatiker Brandon Jacob Jenkins schreibt meist Familiengeschichten, die Unausgesprochenes ans Licht, an die Oberfläche holen. Zuletzt war das Appropriate über eine weiße Familie, in deren Nachlass sich ein Fotoalbum mit Fotos von gelynchten Afroamerikanern findet. Sein neuestes Stück Purpose hatte am Broadway Premiere und darin geht es um eine selbstbewusste schwarze Familie. Aber Andreas Roberts fielen auch da die Abgründe gleich ins Auge.
Es schneit. In wunderschönen dicken Flocken, zumindest die meiste Zeit. Brandon Jacobs Jenkins' neues Stück spielt während eines Schneesturms. Der setzt die junge Aziza im Haus des Jasper-Clans in Chicago fest. Dabei wollte sie nur ihrem Freund Nazareth das Aufladegerät zurückgeben, das er in ihrem Auto vergessen hatte. 24 Stunden später verlässt sie desillusioniert und mit einer Schweigevereinbarung in der Tasche das Haus. Denn in der Nacht zuvor hatte Nazareth ihr seinen Samen gespendet, weil die junge lesbische Frau ein Kind haben möchte. Was sie nicht wusste, ist, wer Nazareth Jasper wirklich ist. Denn seine Familie ist nicht irgendeine wohlhabende schwarze Familie in Chicago. Sein Vater Salomon ist eine berühmte Ikone der Bürgerrechtsbewegung, dessen Porträt sogar in Azizas Grundschule an der Wand hing. Neben all den anderen Größen schwarzer Geschichte. Und es ist auch keine gewöhnliche Nacht, denn Nazareths Mutter Claudine feiert ihren Geburtstag.
I'm Aziza, by the way.
Hi, Aziza. Aziza is a friend of Nazareth's.
Is that so?
A special friend. Special Junior, what are you even talking about?
Was Aziza noch nicht weiß, in dieser Nacht wird eine Lawine von Konflikten die Familie überrollen. Da ist Vater Salomon, der alt geworden ist und voll bitterer Selbstgerechtigkeit gegenüber seinem ältesten Sohn Salomon Junior, der gerade aus dem Gefängnis kommt. Er hatte als Senator Geld veruntreut. Nazareth ist ebenfalls ein Grund für Enttäuschung, denn er ist introvertiert, asexuell und verbringt seine Zeit lieber mit Naturfotografie als mit gesellschaftlichen Verpflichtungen. Dass dahinter eine psychische Erkrankung steckt, wird von Mutter Claudine ebenso verheimlicht wie die vielen Seitensprünge ihres Mannes. Und die Tatsache, dass Nazareth seinen jasperschen Samen an eine lesbische Frau aus Harlem gespendet hat, macht aus ihrem Geburtstagsessen vollends eine innerfamiliäre Schlammschlacht.
We are not actually dating.
Then what are you doing?
Oh, we're just friends. In fact, I don't even date men.
And this is sort of where things kind of became a, I guess, nightmare.
Die schöne Bühne besteht aus der Eingangshalle einer luxuriösen Villa mit Sitzgruppen, einer spiralförmigen Treppe in die oberen Räume, dem Esszimmer und einer beeindruckenden Galerie von Bildern von Salomon Jasper und berühmten Persönlichkeiten wie Barack Obama und Nelson Mandela. Während Brandon Jacob Jenkins' Drama Appropriate in der letzten Spielzeit von einer weißen Familie handelt, die sich ihren Verdrängungsmechanismen angesichts ihrer rassistischen Vergangenheit stellen muss, handelt Purpose von einer schwarzen Familie, die in ihrer eigenen Version des traditionell für Weiße reservierten amerikanischen Traums lebt und dabei ihren Lebenssinn, Purpose, verloren hat. Eine weiße Familie, die sich mit Blackness auseinandersetzen muss, eine schwarze mit Whiteness. Regisseurin Felicia Rashad inszeniert das Stück mal als köstliches Sitcom, mal als bewegendes Melodram voll intensiver Generationenkonflikte. Im zweiten Akt überwiegen die ernsten Töne. Die Söhne werden nie an die moralische Latte des Vaters heranreichen. Die Mutter setzt alle Mittel von Erpressung bis Betrug ein, um die saubere Fassade ihrer Familie aufrechtzuerhalten. Sie zwingt Assisa, eine Erklärung zu unterschreiben, die ihr verbietet, jemals den Namen des Vaters ihres Kindes zu enthüllen. Die Vorsichtsmaßnahme einer durch Privilegien tief korrumpierten Familie. Assisa, die aus der Black Lives Matter-Generation kommt und an die Ideale von Gleichberechtigung und Solidarität glaubt, ist schockiert. Dass Nazareth sie nicht verteidigt, bricht ihr das Herz. Brandon Jacobs Jenkins beschreibt eine Generation von Afroamerikanern, die sich vom kapitalistischen amerikanischen Traum hat kaufen lassen. In dem Sinne ist Purpose auch ein Stück nach der Suche einer neuen Hoffnung, jenseits zerstörter Ideale.
Sagt Andreas Roberts aus New York. Die Kulturmeldungen fehlen hier noch. Antje Allroggen hat sie.
Nicht nur in den USA, Italien oder auch in Frankreich erleben wir gerade eine Abkehr von den etablierten Parteien. Auch bei uns. Hier gepaart mit der Enttäuschung über den Regierungswechsel, der Neues versprach, aber bisher zumindest nichts Neues liefert. So heißt es heute in der Welt am Sonntag in einem ausführlichen Interview. Darin fordert der Schriftsteller Rüdiger Safranski die CDU dazu auf, mehr Mut zu zeigen und gegenüber der SPD mehr Druck aufzubauen. Ein solches Druckpotenzial sieht Safranski in Neuwahlen oder der so wörtlich Drohung, sich von der AfD in bestimmten Politikfeldern tolerieren zu lassen. Beispielsweise bei der Migration, nicht aber in der Außenpolitik. Wenn man nicht ein Viertel der Wähler hinter eine Brandmauer verbannen wolle, werde nichts anderes übrig bleiben, als die AfD irgendwie ins demokratische Spektrum zu integrieren und dadurch zu zivilisieren, so Safranski weiter. Für mehr Licht und damit Helligkeit sollen ab heute Abend, symbolischer kann es in einem Kirchenjahr nicht sein, im Kölner Dom 700 LED-Leuchten statt 250 Halogenstrahler sorgen. Ab 21.30 Uhr wird die neue Beleuchtung schrittweise das Gotteshaus in ein anderes Licht hüllen. Laut dem Kölner Dombaumeister erstrahlt der Dom damit auf neue Art und Weise. Während die alten Halogenlampen ihn großflächig angestrahlt haben, sollen die neuen LED-Leuchten nun die Dreidimensionalität des Bauwerks sichtbar machen. Die neue Beleuchtungstechnik sorgt auch für Kritik. Naturschützer haben im Vorfeld bereits moniert, dass die LEDs das Insektensterben verschlimmerten und lichtempfindliche Arten wie Fledermäuse und Eulen aus dem Dom fliehen ließen. Vertreter von Stadt, Kirche und Rheinenergie wiesen die Kritik zurück. Statt einer großflächigen Lichtflutung aus der Ferne werde die Architektur nun mit akzentuiertem Streiflicht differenziert und fassadennah inszeniert. Das Bistum Aachen setzt bei der Nacherzählung der Ostergeschichte nicht auf Erleuchtung, sondern auf Verjüngung. Und die geht ja nicht mehr schriftlich, sondern via Social Media. Dort berichtet ein Fernsehreporter auf Instagram als Augenzeuge von den österlichen Geschehnissen, während eine Moderatorin die Reaktionen aus dem Netz einholt. Geheimnis des Glaubens. Die kirgisische Hymne ist ein Relikt aus der Zeit, in der das Land noch nicht unabhängig, sondern eine Sowjetrepublik war. Heute eine parlamentarische Republik mit autoritären Tendenzen. Jetzt will sich das Land von der Hymne mit Sowjet-Appeal verabschieden. Ein Wettbewerb ist dazu im Gange. Eine Auslöbung ist auch angedacht.
Die Kulturmeldung mit Antje Allroggen waren das am Ende dieser österlichen Ausgabe von Kultur. Heute Michael Köhler, Dank für Ihr Interesse. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Da geht es um die versprochene russische Osterwaffenruhe, die schon gebrochen ist.